Matthäus 16, Vers 13 bis 23. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten: Einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Simon Petrus: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Darauf verbot er seinen Jüngern streng, jemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern. So etwas darf dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte: Weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders.
Großer Gott, du Vater, Sohn und Heiliger Geist, schenke du jetzt das rechte Verstehen beim Reden und Hören. Amen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Toni Strunz, ich bin verheiratet mit der Tine. Wir haben drei wunderbare Kinder, die heute auch alle dabei sind. Ein Grund, warum wir heute hier sind, das sind, wie der Daniel schon sagte, die Renovierungsarbeiten bei uns hinter der Stockmühle im Gemeindesaal. Aber deswegen freuen wir uns, dass wir heute mit euch Gottesdienst und Abendmahl feiern können und ab der nächsten Woche dann in der Zuger Kapelle die Gottesdienste stattfinden lassen dürfen. So eine Baumaßnahme, die eröffnet natürlich auch immer neue Horizonte. Und es ist ebenso herausfordernd, sich auf das Neue einzulassen. Hoffentlich sind wir bald wieder in unseren Räumlichkeiten, mag der ein oder andere denken. Und ab und zu schießt mir auch die Sorge durch den Kopf, dass wir vielleicht in dieser Phase jemanden verlieren könnten. Da wird also kräftig am Haus gebaut und im Haus gebaut. Und die Gemeinde, sie lebt trotzdem außerhalb weiter. In dem Zusammenhang kam mir die Frage: Wer baut eigentlich Gemeinde? Wer baut eigentlich Gemeinde? Wer baut unsere Kirchen? Wer baut unsere Gemeinschaften? Ist es das Bauteam? Ist ja logisch. Die bauen ja was, das sieht man ja. Oder ist es vielleicht der Pfarrer, der Pastor, vielleicht die Gemeindeleitung oder die Presbyter? Wer ist es? Oder sind es vielleicht die Leute, die so etwas auf dem Herzen haben, denen das wichtig ist, die vielleicht sogar von Gott dazu berufen wurden? Sind wir als Gemeinde die, die Gemeinde bauen? Oder ist es nicht allein Jesus? Wäre das nicht der Gedanke, der doch sofort im Raum stehen müsste? Vielleicht gibt es ja da auch so eine Aufteilung, so halbe halbe oder 60-40 oder vielleicht doch 100-0. Oder wie soll man denn das sehen? Wer baut Gemeinde? Die Frage, die scheint mir deswegen auch so drängend, weil in den letzten Jahren eine sehr intensive Debatte zum Thema Gemeindeaufbau, Gemeindewachstum, Gemeindeentwicklung geführt wurde und immer noch geführt wird. Das sind Fragen, die nötig sind, weil wir in einer Zeit leben, in der sehr viele Gemeinden sterben. Habe ich selbst immer wieder erleben müssen, wie kleine Gemeinschaften ihre biologische Lösung gefunden haben. Aber demgegenüber stehen große Gemeinden mit hunderten Gottesdienstbesuchern und die uns zurufen, nicht kopieren, sondern kapieren. Ein Zitat von Willow Grieg, eine Megachurch aus Amerika. Aber was soll ich denn da kapieren? Die Methodiken? Die Strukturen? Die Leiterformen? Vielleicht eine Erfolgskultur? Und müssen wir überhaupt so wachsen, wie andere Gemeinden das tun? Wer baut meine Gemeinde? Unser Predigttext aus Matthäus 16, der soll uns dabei helfen, die Sicht, die Jesus hat, zu dieser Frage zu verstehen. Und dazu habe ich mal 5 Gedanken herausgegriffen. Und der erste lautet: Du bist der Christus, ich bin es nicht. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und er macht so eine Art Meinungsumfrage. Ihr lieben Jünger, sagt mir doch mal, was denken denn die Leute im Volk so über mich? Die Antworten, die jetzt die Jünger geben, die gehen so in die Richtung: Ja, die Leute im Volk, die meinen, du bist so ein Prophet, du bist Jeremia, du bist Elia, so irgendein Gesandter Gottes, vielleicht sogar Johannes der Täufer, der wieder von den Toten auferstanden ist. Und so, als ob das nur so eine Art Vorgeplänkel ist, fragt Jesus: Und ihr? Was sagt ihr denn? Und Petrus, wie so oft der Lauteste: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also du bist der, den Gott selbst redet, durch den Gott selbst redet, heilt und rettet. Heiland, Retter, in dir begegnen wir Gott, du bist der Christus. Und indem das Petrus so sagt, da sagt er auch noch ein zweites. Das hören wir gar nicht so spontan im ersten Moment. Er sagt nämlich auch: Du bist der Christus, ich bin es nicht. Wörtlich kommt das genauso vor bei Johannes dem Täufer. Als der auftritt und Menschen tauft im Namen Gottes, da kommt eine Art Untersuchungskommission zu ihm und will wissen: Hör mal, was machst du ja eigentlich? Wer bist denn du? Und sein erster Satz war: Ich bin nicht Christus. Warum ist dieser Satz so wichtig? Ich bin nicht Christus. Ein befreundeter Pastor, der sein 25-jähriges Dienstjubiläum feierte, der sagte beim Festakt: Ich habe in den 25 Dienstjahren 2 Dinge entdeckt und erfahren. Erstens, es gibt einen lebendigen Gott. Und zweitens, ich bin es nicht. Ich habe mich zuerst gewundert, habe gedacht so, was ist denn das für ein Selbstverständnis, was der da in seinen 25 Dienstjahren hatte? Aber dann wurde mir im zweiten Gedanken klar, ihm ging es unter anderem auch um die Sicht der Gemeinde auf die Hauptamtlichen. Besonders auf die, die vorne stehen, die Gemeinde leiten. Ich bin in der Landeskirche groß geworden. Die geistliche Gemeindeerneuerungsbewegung innerhalb der Kirche hat mich sehr geprägt in meinem Glauben. Über die FEG dann später, den Methodisten, einer Brüdergemeinde, den Pfingstlern, ging es schließlich in die landeskirchlichen Gemeinschaften hinein. Und überall ein anderes Bild, wie Hauptamtliche oder Leiter gesehen wurden oder werden. Eines war aber immer zu spüren: Die Erwartungen sind zwar sehr unterschiedlich, aber sie sind immer hoch. Unterschiedlich, aber immer hoch. Oft mit einer Tendenz, die zur Überforderung auf Seiten der Verantwortlichen führt. Und ich war schockiert, als ich in der Nähe von Frankfurt in einer großen psychiatrischen Klinik ein Praktikum absolvierte, wie viele meiner zukünftigen Kollegen sich dort aufhielten, und zwar nicht als Praktikanten. Burnout, großes Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Das ist eine Seite. Es gibt auch noch eine andere. Als ich in meiner vorletzten Dienststelle in Düsseldorf anfing, da gab es einen besonderen Gottesdienst. Eine afrikanische Predigerin war eingeladen und sie nutzte die Gunst der Stunde. Inhalt ihrer Predigt: Wie gebe ich meinem Pastor die richtige Ehrerbietung? Das alles in einer lauten und fordernden Art vorgetragen. Das hat die Gemeinde in eine tiefe Krise geführt. Gott sei Dank und mit viel Nacharbeit war es möglich, diese Gemeinde zusammenzuhalten und weiterzuführen. Aber der Schaden war da. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte wirklich ermutigen, afrikanische Geschwister einzuladen. Aber es geht mir hier gerade um die Frage, wie sehen wir auch unsere geistlichen Leiter? Manchmal, wenn ich christliche Zeitschriften lese, begegnet mir eben das auch. Zu hohe Erwartungshaltung an Mitarbeiter, an Mitarbeiterinnen. Einfach, was sollst du noch alles machen? So, als ob sie die Retter der Gemeinde wären. Und Petrus sagt: Nein, du bist der Christus und nicht ich. Um es anders zu sagen, wir können uns erlauben, Mensch zu sein, weil wir einen anderen Gott sein lassen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Christus zu spielen, sondern die Rollen sind klar verteilt. Jesus ist der Christus und wir sind es nicht. Ein zweiter Punkt: Menschliche Ansichten, göttliche Einsichten. Die Reaktion Jesu auf dieses Petrus-Bekenntnis finde ich sehr bemerkenswert. Jesus sagt: Selig bist du, Luther-Übersetzung. Man könnte auch sagen: Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus sagt also nicht: Petrus, super, du hast jetzt die richtige Entscheidung getroffen, du bist ein toller Typ, so das, was du hier bekennst, ja, das kannst du eigentlich nur bekennen, weil mein Vater dir das zeigt. Und er hat es dir deutlich gemacht. Das, was die Leute im Volk sagen über mich: Du bist Elia, ein Prophet, was weiß ich, das sind alles menschliche Gedanken, menschliche Ansichten. Aber das, was du, Petrus, sagst, dass ich der Christus bin, das ist eine menschliche Erkenntnis, die von Gott eingegeben wurde, die alles übersteigt, was wir kennen. Es ist ein Geschenk Gottes, zu so einer Erkenntnis zu kommen. Niemand kann Jesus, den Herrn, den Christus nennen, als nur durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3. Also, dass jemand die Augen geöffnet bekommt und sieht, dass Jesus wirklich der Gesandte Gottes ist, das ist ein Geschenk von oben. Und ich muss sagen, das ist der Grundstein unseres Handelns in der Gemeinde, dass ich weiß, er ist Jesus Christus, der Retter. Er ist der Retter, nicht ich. Und ich lade euch heute Morgen einmal ein, eine neue Sprachweise zu lernen. Eine Sprachweise, die lautet: Nicht ich habe mich bekehrt, nicht ich habe mich entschieden, nicht ich habe den Heiligen Geist aufgenommen, sondern zu sagen: Gott hat sich für mich entschieden. Gott hat mich bekehrt. Und der Glaube ist zu mir gekommen und der Heilige Geist, er erfüllt mich. Ich glaube, das ist so zentral für unsere Gemeindearbeit, weil wir darum eine neue Haltung einnehmen. Es hängt gar nicht so sehr mehr an mir, sondern im Vertrauen, dass Jesus vorangeht, entlastet mich das in meinem Handeln. Natürlich werden wir uns weiterhin Mühe geben, da bin ich überhaupt nicht, habe ich keine Sorgen. Gute Veranstaltungen werden wir immer noch gestalten. Wir werden Neues erfinden und ausprobieren. Und ich hoffe, dass wir weiterhin unsere Kreativität nutzen werden. Nur, dass jemand wirklich zum Glauben kommt, das können wir nicht machen. Das können wir nicht tun. Das liegt nicht in unserer Macht. Martin Luther hat mal ein sehr gutes Bild dazu gefunden. Er sagt, Gottes Wort ist ein fahrender Platzregen. Und darum sollen wir empfangsbereit da unsere Eimer aufstellen, wo Gott gerade wirkt. Aber auch ganz gelassen bleiben, wo anscheinend gerade nichts passiert, trotz unserer Bemühungen. Darum geht's. Das Eigentliche können wir nicht machen, aber wir dürfen da sein. Und ein dritter Gedanke, da heißt es, du bist Petrus. Das sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, weil jetzt geht der Ball an Petrus nämlich zurück. Du bist wer, Petrus? Du bist wer? Und das ist spannend und das berührt auch so einen zentralen Grundpfeiler unserer Gemeindearbeit. Wer sagt dir, du bist wer? Wer sagt dir sowas in der Gemeinde? Wer sagt das? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn es um die Anerkennung in der Gemeinde für unser Tun geht. Wer sagt dir, du bist wer? Soll die Anerkennung vom Pastor kommen? Vom Pfarrer? Von der Gemeindeleitung? Von den Leitern? Von wem erwarte ich das? Wer soll mir Anerkennung geben? Und da verrate ich dir etwas. Wenn du den Dank von deinen Geschwistern erwartest, wirst du regelmäßig enttäuscht. Und das ist eines der großen Probleme für Unzufriedenheit und Spannungen in einer Gemeinde. Du bist Petrus. Das heißt, Jesus sagt dir, du bist wer? Mit allen Begabungen, aber auch allen Begrenzungen. Mit deinem Können, aber auch mit deinem Unvermögen. Mit deinem Gelingen, aber auch mit deinem Scheitern. Mit Wohltaten und Schandtaten. Mit Glauben und Unglauben. Mit Gehorsam, aber auch mit Schuld. Du bist mein Kind, sagt Jesus. Du bist wer? Sich nicht abhängig zu machen von dem Beifall anderer, sondern abhängig von der tiefen Wertschätzung unseres Schöpfers, muss ich dazu sagen, das ist eine Aufgabe fürs Leben. Wir werden nie damit fertig, weil wir immer wieder erwarten, irgendjemand muss doch sehen, was ich tue. Irgendjemand muss mir doch auch das Gute sagen. John Henry Newman, der hat das mal in einem Gebet so ausgedrückt. Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan und kein anderer hat ihn. Ob ich reich bin oder arm, verachtet oder geehrt, Gott kennt mich. Ruft mich bei meinem Namen, das bin ich. Ich finde es ganz entlastend, wenn wir diesen Gedanken mal wieder neu an uns heranlassen. Wir sind nicht deshalb wertvoll, weil wir irgendetwas tun, weil wir so oft in der Gemeinde, vielleicht auch im Gottesdienst sind oder mithelfen, sondern er hat mich bei meinem Namen gerufen. Jesaja 43, Vers 1. Und jetzt baut Jesus seine Gemeinde mit uns, trotz uns und hier und da auch ohne uns. Und hier ist die eigentliche Antwort auf die Frage, wer baut Gemeinde? Nachdem Jesus dem Petrus das zugesagt hat, du bist wer, fährt er fort und sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und hier fällt auf, dass im Neuen Testament Petrus und auch all die anderen Apostel so eine Art Sonderstellung haben. Epheser 2 zum Beispiel, wo Paulus sagt, die Gemeinde ist erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Wenn wir aber andere Bilder herzunehmen aus den anderen Briefen, dann stellen wir fest, jede oder jeder, der oder die zu Jesus Christus gehören, sie sind ein lebendiger Stein. Ein lebendiger Stein in dieser Baustelle Gottes. Fühlt ihr euch als Steine? Klingt so leblos, aber hier heißt es ganz bewusst lebendige Steine. Also dieser Bau, der scheint wirklich zu leben in einer Dynamik, die Gott hineinbringt. Was ich hier entdecke ist, wenn ein Stein fehlt, und das erleben wir gerade bei uns auf der Baustelle oder auch bei uns zu Hause, wo wir neu renoviert haben, dann fehlt richtig was. Ein Stein kann schon einen großen Fehler bewirken, wo etwas nicht mehr so richtig gut funktioniert, wie es sein sollte. Jeder ist wichtig. Aber dann kommt dieser Grundstein, dieser Eckstein, dieses Fundament und der Schlüssel der Gemeinde. Und das ist Jesus selbst. Kann man in 1. Korinther 3 nachlesen. Einen anderen Grund, ein anderes Fundament gibt es nicht als Christus allein. Also er ist Fundament, Schlusspunkt und Ziel. Und nicht wir, nicht wir. Und das finde ich auch wieder eine enorme Entlastung. Das ist wichtig, als Mitarbeiter, als lebendige Steine da zu sein. Ja, unsere Aufgaben, sie werden von unseren Gaben und Grenzen bestimmt. Aber dass Gemeinde entsteht, wächst, dass sie zum Ziel kommt, das ist die Sache von Jesus und nicht unsere Sache. Und das betone ich deshalb nochmal so stark, weil wir oft das Gewicht sehr stark auf uns Menschen legen. Christus ist das Entscheidende. Ich hatte in der letzten Woche so ein Schlüsselerlebnis. Wir haben einen Themenabend zur Ehe geplant. Ploppte auch mal kurz auf der Website von den Christen für Freiberg. Die Location, die war soweit gebucht. Und ich habe gedacht, so weit sind wir gut vorangekommen, bis sich herausstellte, dass der Vermieter einen anderen Termin eingetragen hatte. Und so schnell ließ sich jetzt kein adäquater Ort für diesen Abend finden. Was also tun? In Hektik verfallen? Es irgendwie richten? Letztlich war die Entscheidung, und da brauchte ich auch erstmal einen Impuls von Geschwistern, dass wir diesen Abend nicht von unserem Tun abhängig machen. Also, dass wir alles hineinlegen und dadurch auch etwas erreichen, was uns auf dem Herzen liegt, sondern wir wollen sehen, dass auch Gott manchmal Türen zuschließt. Und das mal wahrzunehmen, es hat eine Weile gedauert, bis ich das erkannt habe. Und ich denke auch, wir dürfen manchmal, wenn Gott so eine Tür zumacht, trotzdem freudig daran vorbeilaufen und es dann auf eine andere Weise wieder versuchen. Es gibt einen neuen Anlauf im neuen Jahr, ganz entspannt und mit hoffentlich viel mehr Vorfreude. Also auch da zu sagen, Gott, zeig uns da, wo du Türen öffnest und Türen schließt. Und das braucht oftmals viel Geduld und vor allen Dingen auch Gelassenheit. Da merke ich, da hapert es bei mir. Das ist oftmals auch ein Punkt, wo wir gerne vorankommen wollen und scheinbar blockiert uns etwas. Aber Gott sagt nein, warte noch, meine Zeit ist noch nicht da. Ein letztes. Jesus, er bestimmt Richtung und Ziel und nicht wir. Am Ende des Textes kommt es, glaube ich, zur lautesten Stelle im Neuen Testament. Jesus sagt, er muss sterben. Und Petrus, er brüllt. Ja, das steht da wirklich. Er fuhr ihn an, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Er brüllt quasi dazwischen. Bloß nicht. Herr, das geschehe dir nur nicht. Und Jesus brüllt zurück, hinter mich, Satan. Wisst ihr, Petrus, der träumt davon, dass diese Jüngergemeinde immer größer wird, dass sie mehr werden, dass sie ein klares Zeichen in die Welt hineinsetzen, auch durch ihre Anzahl, dass sie Erfolg haben, dass die Gemeinde wächst, dass sie ganz groß wird. Und er kann gar nicht denken, dass dieser Weg ans Kreuz in Niedrigkeit, der Tod Jesu, irgendwie Sinn machen könnte. Aber Jesus, er reagiert sehr, sehr ärgerlich. Hinter mich, Satan! Jesus sagt nicht, dass Petrus hier irgendwie okkult belastet wäre. Aber er spürt, bei dem, was Petrus sagt, da steckt eine Versuchung drin. Weil Jesus will ja nicht sterben. Und der Weg ohne Tod wäre vielleicht leichter, aber dieser Weg bringt kein Leben. Und deshalb, Petrus hinter mich, ich gehe voran und du hast mir zu folgen. Und Jesus macht deutlich, du Petrus, das Hauptziel ist nicht Erfolg. Das Hauptziel ist, dass ich strahle. Das Hauptziel ist, dass ich mein Leben für euch hingebe. Das Hauptziel ist, es ist die Liebe. Und ich gebe es offen zu, spätestens beim jährlichen Jahresbericht schaue ich auf unsere Mitgliederzahlen. Wir sind eine kleine Gemeinde mit circa 50 Gliedern, also jeder ist wirklich wichtig. Aber da rechne ich quantitativ. Je größer die Zahl, umso besser scheint es zu laufen. Unterstützung finde ich darin teilweise auch bei Geschwistern. Aber Jesus rechnet nicht. Er hat einen ganz anderen Weg mit Gemeinde. Am Freitag fand ich einen Hinweis auf diesen Weg in der Losung. Johannes 12, Vers 47. Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Also können wir auch nicht entscheiden, wer ein richtiger Christ ist oder wie schlimm unsere Mitmenschen ihr Leben gestalten. Sondern Jesus hat einen Auftrag für dich und für uns. Er sagt, ich will retten, Christus, ich will retten, ich will fischen und ihr sollt Menschenfischer sein, Lukas 5, Vers 10. Wisst ihr, jede Gemeinde ist ein Rettungsboot. Bei manchen ist weniger, bei manchen mehr Platz. Und das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, sind eure Netze im Wasser? Kann Jesus euch gebrauchen, um Menschen zu retten? Und so kann Jesus seine Gemeinde bauen. Amen.